Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Willkommen im Persönlich auf DRS1, heute aus der Hauptstadt vom Thurgau, aus Frauenfeld, und zwar aus der Kantonsbibliothek. Meine Gäste sind Hilde Market, die seit den 70er Jahren im Zentrum von Frauenfeld Schuhe verkauft, seit über 20 Jahren im eigenen Laden, wo es neben Schuhe auch Hüte im Angebot hat. Der andere Gast ist der Hannes Geisser. Er ist als Direktor vom Naturmuseum Angestellter beim Kanton. Und wenn Sie ihn dann hören, dann sind Sie einverstanden mit mir. Schön, wenn ein Kantonsangestellter so viel Begeisterung und Feuer für seine Arbeit kann entwickeln. Herzlich willkommen! Frauenfeld, eben Kantonshauptort, aber mit 24'000 Einwohnern, doch eher ein Städtli als eine Stadt. Meine beiden Gäste arbeiten nur einen Steinwurf von da weg, von der Kantonsbibliothek. Beide arbeiten in der Altstadt. Frau Market, die Bibliothek, wo wir da drin sind, die ist vor ein paar Jahren wunderschön renoviert worden. Und wie gesagt, sie ist nicht weit weg von ihrem Laden. Wie häufig sind Sie da Gast?
Wenig. Weil ich gehe meine Bücher kaufen. Ich habe sie gerne um mich herum. Ich gehe meistens zu der Marianne Sachs. Wir haben eine wunderschöne Bibliothek hier. Ja.
Aber eine Leserin sind Sie also?
Ja, sehr, sehr. Ja.
Und was lesen Sie?
Ich muss immer biegenweise Bücher um mich herum haben. Ja, meistens habe ich so 7 verschiedene Bett zu. Was ich lese? Ja, also querbeet. Das könnte da mal so spannende Geschichten sein. Ich tue manchmal auch der Marianne sagen, bring mir einfach wieder etwas. Sie kennt so ein bisschen meinen Geschmack. Und das kann von einem Roman über eine Fachliteratur, über Biografien sein. Also,
Sie haben jemanden, der Sie das riesige Angebot vorselektionieren.
Richtig.
Ja, das ist natürlich schön. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus, Hannes Geisser? Eben ein Steinwurf über die Strasse ist Ihr Museum. Und da gibt es auch berufliche Verbindungen natürlich. Da in der Bibliothek.
Ja, also beruflich bin ich öppe da. Wir nutzen auch den Saal ab und so für Veranstaltungen. Wir arbeiten auch gelegentlich miteinander zusammen, die beiden Institutionen. Und privat geht es mir wie der Hilde. Ich bin auch jemand, der die Bücher muss um mich haben und will behalten. Ich habe auch noch die lästige Angewohnheit, dass ich anfange drinnen so Markierungen mache und reinschreibsel. Ja. Und ich glaube, da hätten meine Kolleginnen und Kollegen da von der Kantonsbibliothek nicht so Freude.
Das nehme ich jetzt einmal an. Wir haben es vorher gehört, Frau Marker duzet. Frauenfeld ist eben eine Stadt, ein Städtli, aber ein Stück weit auch ein Dorf. Man kennt sich.
Ja. Man kennt sich. Also, wir haben uns schon kennt vor Frauenfeld.
Sogar?
Ja, wir haben einmal ein Event gemacht miteinander. Der Hannes, ich weiss nicht, ob das viele wissen, er hatte einmal eine Big Band gehabt. Und ich habe einmal eine Modeschau gemacht. Wir haben schon ein bisschen verrückte Sachen gemacht. Das war so, dass sie Kulissen waren für eine Modeschau, die wir gemacht haben. Und immer wieder Musik gemacht haben dazu. Wir haben dort auch in der Nacht noch geschafft miteinander, weil die Kollegin war eine Ehrgeizige. Wir haben einen 11 Meter langen Laufsteg gehabt. Und wir haben dann also alle miteinander, die dort waren, schubiert mit 4 Reihen Zierlorbeer.
Okay. Sie haben gesagt, die Kollegin war eine Ehrgeizige. Zwischenfrage, Sie selber auch ehrgeizig?
Ja, ich bin so ein bisschen schönheitsliebend. Und da muss es einfach exakt sein.
Ja, das ist
so
Arbeit.
Solange ich Zeit habe, mache ich einfach daran, es ist jetzt, um es noch ein bisschen schöner zu machen.
Was haben Sie für Erinnerungen an diesen Moment? Wie lange ist das her?
Das war in den finsteren 90er Jahren, ist das gewesen, so 94, 95, 93.
2, 3, ja.
Irgend so.
Und nicht das Frauenfeld offen?
Nein, das war in Zweifelden in einem grossen Saal. Und ich mag mich schon noch erinnern, das war ein besonderer Anlass gewesen, also weil wir hätten die Modeschau-Choreografie live mit der Musik untermalen. Und es war eine gute Amateur-Big Band, aber schon also ziemlich anspruchsvoll, dass das von der Choreografie her gestimmt hat. Und vor allem, ich war da noch ein bisschen jünger gewesen, oder? Und dann hat man da all die netten Modis und so sind da, also konzentrationsmässig ist das schon nicht ganz einfach so. Aber ich glaube, es ist gut über die Bühne gegangen, es war ein schönes Fest und wir haben nachher noch Tanzmusik gemacht, gespielt bis in alle Nacht und in die Morgenstunde. Also,
auf Musik können wir sicher noch zu reden, das ist, glaube ich, ihr grosses Hobby, Hannes Geisler. Bei Ihnen hört man, Sie sind da zuhause im wilden Osten von der Schweiz oder mindestens da aufgewachsen in der Nähe. Bei Ihnen, als ich das erste Mal mit Ihnen telefoniert habe, Frau Market, ist mir gerade klar gewesen, also das ist keine Ostschweizerin. Und habe das Gefühl, das ist Zürichdeutsch. Und dann mussten sie mich korrigieren. Nein, nein. Und vor der Sendung haben sie mir noch gesagt, dass ihr Name ganz genau sagt, wo sie herkommen. Market, das ist nicht der englische März, sondern...
Das ist mein Name. Ja. Market. Und der kommt vom Kanton Schweiz, von der Mark. Und das, was sie vorher gesagt haben, das haben sie mich zu Frauenfeld natürlich auch zuerst gefragt. Sind sie Zürcherin? Und dann hat man mit diesen Leuten ein bisschen darüber geredet. Und ich muss sagen, Frauenfelder sind ganz treue Leute. Wenn sie die mal gerne haben, dann bleiben sie bei dir.
Ja. Also auch wenn man eine Zürich-Schnur
hat. Auch wenn man so redet, wie ich rede, genau.
Aber eben aufgewachsen sind sie in der Mark. Also irgendwann haben sie den Marker-Dialekt also abgelegt. Könnten sie noch?
Ja, der Grigori mit den grossen Ohren und in die Schule leieren und den Jopen anlegen. So, da. Also wenn ich dort bin, komme ich eher wieder ein bisschen rein, aber da muss ich fast ein bisschen suchen.
Und dann haben Sie aber schon in Zürich gelebt, dass Sie...
Ja, es war dann so, meine Lehrmeisterin hat mir eine Stelle zugehebt in Zürich. Bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Und ich bin mich dort vorstellen. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde sie schon nehmen. Aber so wie sie redet, können sie nicht arbeiten in Zürich. Weil ich bin vom Land gekommen, es war ein Landei gewesen. Und das hat man die Dialekte sind hier noch nicht so begehrt wie heute. Und so habe ich halt dann gedacht, ja, nur jetzt. Aber dann habe ich ihn angeschaut und gefunden, weißt du was, ich kann schliesslich auch noch Italienisch und so reden, wie die da reden. Da kann ich gleich. Und dann habe ich es auch gesagt. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, sie. Wenn das das Problem ist, dann kann ich gleich so reden, wie ihr redet. Und dann hat er mich angeschaut, ich war sehr jung und hat mich angeschaut und gesagt, wissen Sie was, das glaube ich Ihnen, ich nehme Sie.
Schön.
Ich konnte arbeiten auf Zürich mit meinem Dialekt. Und jetzt ist er mir halt geblieben, das eben. Ich habe das auch wahr gemacht, was ich mir versprochen habe.
Ja.
Ja.
Wo sind Sie her? Hannes Geisler, also eben Wilden Osten, aber noch ein bisschen weiter als Frauenfeld.
Also aus dem östlichsten Osten vom Wilden Osten. Viel weiter können Sie nicht mehr, dann landen Sie bei den Deutschen. Okay. Von Arbon am Bodensee bin ich aufgewachsen und das denke ich, das gehört mir bis heute noch. Ich habe nie jetzt Zürich geschafft. Ich habe auch nie so ein lustiges Vorstellungsgespräch gehabt wie du. Der Dialekt ist bei mir einfach ziemlich waschecht, glaube ich.
Und Sie mussten nie anpassen. Man kommt auch nicht in Frage.
Nein, also ich glaube, so weit wie du würde ich nicht gehen. Das ist also ein super Job sein.
Ich bin auch nicht sicher, ob ich es heute noch machen würde. Aber da war es wirklich existenziell.
Sie haben gesagt, Arbon, in welchem Umfeld und Milieu sind Sie aufgewachsen?
Meine Eltern hatten eine Metzgerei. Mein Vater war Metzgermeister, hatte ein eigenes Geschäft und in diesem Umfeld bin ich gut 20 Jahre zuhause und habe das auch im Alltag mitgelebt und mitbekommen. Das hat mich sehr geprägt, denke ich auch.
Also das heisst, Sie haben auch mitschaffen?
Ja, es müssen ist das nicht gewesen. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man auf einem Bauernhof gross wird. Man wächst einfach drin rein und das ist selbstverständlich. Und nach der Schule ist man halt nicht gerade spielen, sondern hat noch rasch irgendwie im Schlachthaus vorbeigeschaut, ob es etwas zu tun gibt. Oder der Vater hat natürlich gepfiffen und hat gesagt, hey, hallo, komm, da ist noch etwas. Wenn du gerade zwei leere Hände hast, dann mach noch da und dieses.
Und das Wurstredli, das die Kinder beim Metzger noch überkommen, das war für sie eine Selbstverständlichkeit, dass man ab und zu hat können.
Ja, also da ist vom Morgen früh bis zum Abend Sport.
Sie haben gesagt, das hätte sie einem Touren geprägt. Inwiefern kann man da noch etwas mehr dazu sagen?
Ja, ich denke, wenn Sie eine Metzgerei betreiben und so ein Geschäft haben, dann ist so die Metzgerei ist ein Dienstleistungsbetrieb. Und ich denke, ich funktioniere heute noch so, auch im Museum, wie wenn ich manchmal hinter einem Laden würde stehen und einen Serval verkaufen. Also, mir ist das schon sehr wichtig, dass ich den Leuten ein gutes Produkt verkaufen kann, auf das ich auch stolz bin.
Ja.
Und dann Metzger war auch sehr ein strenger Beruf. Also ich habe immer gesehen, was meine Eltern haben müssen arbeiten. Und also streng arbeiten und viel arbeiten ist dann auch so eine Tugend, die man dann vielleicht mit überkommt.
Das Museum ist auch streng.
Ja, es gibt schon Zeiten, da ist es sehr intensiv. Ja, wirklich. Ja. Man hat auch zum Teil sehr lange Arbeitszeiten. Einmal, ich meine, wenn ist das Museum offen, dann, wenn die Leute Zeit haben dafür. Veranstaltungen finden nach dem Feierabend statt. Meines Wissens läuft jetzt gerade eine Führung bei uns im Museum um 10:30. Also wir arbeiten viel auch am Wochenende. Und da ist doch immer etwas zu tun.
Wie war das in Ihrer Jugend gewesen, arbeiten als Kind? Was ist bei Ihnen so der Hintergrund?
Wir hatten einen kleinen Bauernbetrieb, einen Landwirtschaftsbetrieb. Ich bin die älteste von 11 Kindern. Und so hat man natürlich ein paar grossgezogen, wenn man so will. Es hat immer Arbeit rum. Und ja, es war auch so, dass man sogar jemand mal einen Zettel hat mit in die Schule bringen musste. Und gesagt hat, ja, heute Nachmittag muss ich jetzt heuen, ich kann jetzt nicht in die Schule kommen. Und das ist auch so angenommen worden. Das bin ich ja nicht die Einzige. Und ich denke auch, das Arbeiten in der Jugend, dass man es gemacht hat. Es war eine Selbstverständlichkeit, du hast nichts anderes gekannt. Und ich denke, es macht auch selbstständig.
Mit 10 Geschwistern, Sie haben es gehört hier im Saal. Das ist schon noch. Das ist
ja. Ja, das sind verrückte Sachen gewesen, manchmal. Also, das ist natürlich schon so gewesen, dass es manchmal zugegangen ist, wie im Wilden Westen. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte, ganz verrückte. Wir haben, Brüder ist immer gerne fischen am See. Und wir hätten mal für den Grossvater einen Anhänger voll Scheiben geholt, weil er gesagt hat, ja, das kann man vielleicht dann noch brauchen, hat jemand etwas eingenommen. Und er war einarmig und hat das nicht so können, also haben wir das gemacht. Und dann hätten wir die Ware holen. Dann sind wir in das Dorf gegangen und sind irgendwie zu spät gewesen. Und dann hat mein Bruder eine glorreiche Idee gesagt, komm, wir gehen die Kuh holen heim. Dann hängen wir den Anhänger an, oder? Und dann, haben wir das auch gemacht, oder? Und dann haben wir eine Hühe, oder? Und die Kuh ist gegangen und die Scheiben sind hinten rausgeflogen, oder? Und so hätte ich natürlich einige zum Erzählen. Und die Kuh ist natürlich im rasend Galopp, ist die heim, oder? Der Vater die Kuh dort, Fürschi, mit dem leeren Anhänger hinten dran gefunden, in den Türen rein. Und solches Zeug hat es natürlich laufen gegeben. Also,
ist lustig, bis jetzt ist Galopp und Hühe ist für mich eigentlich eher für Ross gewesen. Aber dass man das auch mit Kühe können machen. Ah. Aber der Hannes Geis hat vorhin das Stichwort Verantwortung gesagt. Mit 10 jüngeren Geschwistern, da ist es völlig selbstverständlich, dass man schon mit 8, 10 Verantwortung übernimmt.
Ja, unbedingt. Ja. Du kommst heim von der Schule und siehst eins, das dort halt ist, wo man gewickelt werden. Oder auf dem Herd hat es irgendetwas, wo noch mal gerührt werden drin und fertig gemacht. Also, Grossmutter war auch noch daheim gewesen, tot zu selber Zeit. Und ja, du hast einfach immer etwas gemacht und hast geschaut, was zu machen ist. Hast du die Arbeit auch selber gesehen, oder?
Ja.
Das ist dir nicht aufgetragen worden in dem Sinn, oder? Man hat, ja.
Aber nein, viel zu tun, viel Verantwortung. Aber schon noch schön, eine rechte Freiheit.
Grenzenlose Freiheit. Also, das Land von uns und das von unseren Nachbarn hat natürlich alles uns gehört als Kind. Oder? Wir sind eigentlich nicht gross erzogen, aber auch nicht gross verzogen worden. Wir dürfen eigentlich so werden, wie wir worden sind. Dann. Und da sind so die speziellsten Leute daraus geworden. Halt, ja.
Schön. Sie nicken, Hannes Geis. Wie war das bei Ihnen gewesen, so mit der Verantwortung? Sie haben es gesagt, sicher auch. Aber auch so Freiheit, gute Erinnerungen an die Zeit.
Ja, sehr. Also, ich meine, rückblickend tut man vieles ja immer auch ein bisschen verklären. Also, so ehrlich bin ich schon auch. Aber unter dem Strich mal sehr. Also, es gibt jetzt nicht ganz so tolle Erlebnisse wie du. Immerhin ist uns mal ein Stier ab. Da war auch ziemlich spektakulär gewesen.
Der wird seine Gründe haben beim Metzger, oder?
Ja, kann ich nachvollziehen. Der hat, glaube ich, sogar einen Namen gehabt. Das war der Stier Albert gewesen. Und der hat dann aber noch ziemlich Flurschaden angerichtet, hat meinen Vater noch verletzt. Dann. Also, es ist nicht ganz zu unterschätzen, glaube ich, wenn dann so ein Tier amok läuft. Also, da gibt es sonst noch so andere Erlebnisse, die einem dann noch das neue Längmal anfängt, darüber erzählen, natürlich auch, wenn sie hinkommen. Aber es wird dann, glaube ich, den Rahmen sprengen vom heutigen Morgen.
Ja, man hat noch das eine und andere vor, bis um 10 von 11. Sie sind heute Museumsdirektor. Da könnte man mal annehmen, das war sicher schon ein brillanter Schüler gewesen. Jetzt lachen sie schon.
Ja, also das mit dem Brillant, sagen wir mal mit dem Gut, hat funktioniert bis zur Sek. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich die strengsten 4,5 Jahre bis jetzt in meinem Leben erlebt. Also die Kantonsschule in Romanshorn, die ich gemacht habe, das ist wirklich eine Achsentour gewesen. Jedes Semester irgendwie schafft sich der Geisser wieder ins nächste Semester oder nicht. Und dann die Matur so mit Ach und Krach noch bestanden.
Und den Grund, haben Sie dort schon den Mädchen angeschaut, wie beim Konzert?
Nein, definitiv nicht. Nein, ich kann es nicht sagen. Irgendwie, vielleicht hat das Umfeld nicht gestimmt oder vielleicht war das meine Phase von Pubertät. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin ein Rebell gewesen. Ich musste wirklich krüppeln, dass ich die Matur irgendwie geschafft habe. Und habe natürlich nach der Kante die Schnauze voll von Schule und Studieren und allem.
Und haben auch nicht gewusst, während dieser Kante-Zeit, in welche Richtung es mal gehen könnte?
Nein, also zuerst wollte ich gar nicht studieren. Musik war da schon ein Thema. Ich habe dann überlegt, vielleicht ans Konzi zu gehen oder an die Jazzschule wäre für mich wahrscheinlich eher das Richtige gewesen. Und dann musste ich ins Militär und dort war ich im Spiel, also als Musiker. Oder? Und dann musste man da jeden Tag Tonleitern üben und rhythmische Übungen. Und dann habe ich gemerkt, also das mit dem Üben ist auch nicht wirklich mein Ding. Ich spiele zwar gern, aber mich da kasteien im Kämmerli, das war einfach nicht meine Welle. Gewesen. Und dann bin ich so ratlos gewesen wie immer.
Und die Metzger vom Vater übernehmen?
Ja, da ist, als Bub habe ich da, glaube ich, mal in einem Aufsatz geschrieben, dass ich gerne das Geschäft vom Vater übernehme. Aber das hat sich dann nicht so entwickelt. Einfach völlig ein normaler Prozess, glaube ich, ohne gross jetzt auch irgendwie jetzt nachdenken oder eine bewusste Entscheidung. Es hat sich einfach so
ergeben. Und auch kein Druck vom Vater?
Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also meine Eltern sind da, vor allem auch mein Vater, ist da immer sehr grosszügig gewesen. Und er dann gewusst hat, dass ich Biologie studiere, habe ich das Gefühl gehabt, er kann sich nicht so recht vorstellen, was man mit dem dann mal machen soll. Aber er hat dann immer gesagt, du wirst ja schon wissen, was du machst. Und du musst es gerne machen und dann kommt es gut. Ja,
also,
so ist es eigentlich auch rausgekommen.
Also das Vertrauen, das haben Sie neben dir schon gespürt?
Absolut. Und auch Unterstützung in allem, was ich gemacht habe, immer, jederzeit.
Wie war das bei Ihnen, diese Phase? Ich kann mir vorstellen, 11 Kinder. Da ist also alleine schon irgendwie eine Kantonsschule oder so, oder bis 20 in die Schule gehen, in einem kleinen Bauernbetrieb, das war nicht unbedingt auf der Agenda gewesen.
Nein. Das war schon ein bisschen anders gewesen. Eben eher das Gegenteil. Es war also eher so gewesen, dass, und vor allem, weil ich die Erste war, bin 10 Jahre später, hat der gleiche Vater wieder ganz anders geredet. Aber es ist hier eher so, ja, Mädchen müssen nicht unbedingt eine Lehre machen und lange in die Schule gehen. Sie heiraten sowieso, wenn sie 20 sind. Und dann ist das erledigt im Prinzip. Dann ist gesorgt für es oder irgendwie so. Und ja, ich habe dann sogar, als ich in der 6. Klasse war, ich bin zu eingekleideten Nonnen in die Schule gegangen. Wir hatten alles Ingeborener-Schwestern, die wir zu ihnen sind. Und die ist dann sogar zum Vater heim, gesagt, lassen sie auch in die Sekundarschule gehen, weil ja, die macht das alles so mit links, oder? Der Papa, ja, jetzt warten wir mal, bis sie die 7. Klasse gemacht hat. Ja, nach der 7. ist sie dann wieder gegangen und dann hat der Vater gesagt, ja, sie soll ein bisschen Fabrik arbeiten und ein bisschen Geld verdienen, oder? Dass sie dann etwas hat später. Ja, und dann ist sie sogar eine Weile in die Fabrik arbeiten. Und zwar habe ich elektrische Apparate in der Vito in Lachen zusammengestellt. Also ich habe Rasierapparate, elektrische Scheren, Zahnbürsten, all das habe ich dort gemacht als ganz junges Mädchen. Die haben dann sogar den Betrieb umgestellt auf Laufband. Und das letzte habe ich noch für etwa ein halbes Jahr die Reparaturabteilung unter mir gehabt, weil alle verlaufen sind, weil sie am Laufband haben müssen arbeiten und nachher dann keine Lust mehr gehabt haben, einfach an dem Laufband zu arbeiten. Und ich bin die Einzige, die hat können ganze Apparate zusammenstellen und dann habe ich einmal den Werkleiter und den Direktor gehört, hinten durchlaufen, dann höre ich wieder ein zum anderen, sagt, ja, wir haben ja niemand mehr mit der Reparaturabteilung, furchtbar, wir haben ja niemand mehr, der das kann, oder? Und dort bin ich wieder genau gleich, wie hier es gegangen ist, um den Dialekt bin ich halt gegangen in der Pause zum Direktor und habe gesagt, so, ich kann im Fall noch ganze Apparate machen. Dann sagt er, ja, könnten Sie dann auch so Apparat flicken und schauen, was da fehlt. Ich dachte, ja, ich weiss ja alles. Oder? Dann sagt er, ja gut, dann können Sie mal in die Kammer rein. Und dann ist dort Päckli. Und dann habe ich mich dort dran gemacht und habe die Päckli aufgemacht und habe die Apparat geflickt. Und zwar habe ich müssen von Motörli wickeln, über zusammenlöten, über alles. Ja, ich habe eigentlich die Entscheidung als 15-jähriges Mädchen oder 14,5 über eine Reparaturabteilung von einer Fabrik. Oder?
Also Frau Marken, ich habe da... Ich habe da im Persönlich schon Menge Geschichte und schöne und verrückte Geschichte gehört, aber die gehört also wirklich zu den Spezielleren, wie man quasi Werkstattchefin wurde in der Schweiz mit 15. Ja. Hat es dann, ich meine, eben, Sie sind eine starke, eigenständige Person gewesen, offenbar, dort mal schon, dann hat Sie ja sicher einen eigenen Wunsch gehabt, was Sie gerne wollen hätten, oder? Hat es gar keinen Platz gehabt?
Mal, an und für sich haben wir so einen guten Coiffeursalon gehabt und ich war fertiges Modeäffli oder? Und dann Coiffeurs, das wäre sensationell gewesen für mich, aber das wäre irgendwo nicht in Frage gekommen, das hast du gar nicht müssen sagen, weil du hast ja in der Fabrik geschafft und ein bisschen Geld verdienen. Okay, dann sehen wir mal, Mama war sehr eine modische Frau gewesen. Sie hat wahnsinnig gerne schöne Kleider gehabt, habe ich wahrscheinlich ein bisschen von ihr geerbt so. Ist mit mir Schuhe gekauft. Sie hat uns immer sehr, sehr gute Schuhe gekauft. Wir hatten so einen Schuhladen gehabt, in der Nachbargemeinde. Und dann sind wir Schuhe kaufen dort. Und dann sagt die Frau Rickli zu der Mama, nicht zu mir. Sie hat zu der Mama gesagt, hat sie gesagt, ja, Frau Marken, euer Hildeli wäre doch auch noch etwas für uns. Ja, dann habe ich Mama mich angeschaut und gesagt, ja, würde dir da gefallen? Wettest du das? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, oder? Ich meine, für mich ist aus der Fabrik rausgehen, obwohl ich ja dort dann eigentlich dann schlussendlich noch ein gutes Jöppli gehe, habe ich mir gesagt, ist für mich natürlich besser gewesen, wie dort bleiben. Und da habe ich einfach ja gesagt. Und das ist dann entstanden, dann habe ich dort die Lehre gemacht. Ja. Und es hat mir Spass gemacht. Und,
so ist Hilde Marken auf die Schuhe gekommen.
Richtig. Ja.
Und das müssen wir nur noch ganz schnell sagen, dass Ihre Mutter Italienerin ist.
Ja.
Italiener verstehen ja etwas von Schuhen.
Ja.
Oder ist das jetzt ein Zusammenhang, wo...
Nein, sie machen heute noch die schönsten.
Okay, gut. Dann kommen wir dann nachher noch durch. Nur einfach, dass auch ihr Temperament noch ein bisschen situiert ist. Das ist nicht nur der Schweizer Vater, das ist auch noch die italienische Mutter.
Ja.
Gut.
Ja. Ich habe extra Brille in die Hand genommen, dass ich nicht zu fest mit den Händen rede.
Hannes Geisser, Stichwort Biologie, wo Sie dann... studiert haben. Also das ist die Lehre vom Leben und der Lebewesen. Das geht, gerade gestern habe ich ein Foto gesehen vom grössten Lebewesen, der Blauwal, den sie irgendwie in einem Museum haben sie ihn fast nicht reingebracht. Der ist gerade 30 Meter lang.
Genau,
bis unter das Mikroskop. In welche Richtung hat sie es da gezogen?
Ja, ich bin, für mich ist relativ schnell klar gewesen, dass ich muss draussen können arbeiten. Also ich bin nicht der Reagenzgläsli-Biologe und ich bin auch nicht der, der irgendeinem Gen ansäckelt, eine Karriere lang. Das ist mir irgendwie zu eng und mit Blumen kann ich es gar nicht. Das ist vor allem auf Exkursionen immer so, da heben sie einem Blumen unter die Nase und wollen wissen, was da ist und ich komme dann arge Verlegenheit.
Heute noch,
ja. Jetzt ist es ein bisschen besser. Aber ich bin ausgebildet Zoolog. Und mein Hauptgebiet war Wildtierökologie, also Wildtierökologie. Und der Bezug zu Wildtier, der ist mir eigentlich bis heute geblieben. Also mich fasziniert. Mir gibt es eine Gewichtsgrenze, also alles ab 3 Kilo. Dort wird es dann interessant. Also aufwärts.
Also man muss es auch sehen und
ja, genau.
Richtig mit der Lupe Tier suchen. Das ist nicht ihres.
Ja, also das Mikroskop ist nicht mein Lieblingsinstrument. Nicht wirklich.
Ja. Und wenn man bei Ihnen ins Museum geht, dann ist an relativ prominenter Stelle in der Mitte hat's eine Wildsau. Und mit der hat es etwas auf sich, oder?
Ja, zu diesen Wildsäuen habe ich natürlich ein sehr inniges Verhältnis. Das dauert schon bald 15 Jahre. Also meine Doktorarbeit, meine Promotionsarbeit war über Wildsäuen. Und ich habe die auch hier im Thurgau gemacht. Ich habe Wildsäuen im Thurgau studiert, 4 Jahre lang. Dann eine Arbeit geschrieben darüber, auch publiziert. Und bin eigentlich heute immer noch sehr nah an diesen Tieren. Ich kann leider nicht mehr so viel raus, die selber beobachten. Ich kann auch keine eigenen Fragestellungen mehr beantworten. Da lässt Zeit nicht zu, aber ich kann viel darüber reden.
Man sieht nicht viel Wildsauen. Also, sollen wir mal alle aufstrecken, wer hat schon mal eine Wildsau gesehen? Ah, mal, Entschuldigung. Ich würde sagen, würde sagen, die Hälfte. Die Hälfte. Aber es sind doch eigentlich relativ scheuche Tiere. Und wo sie angefangen haben, sind sie erst gerade das Thema geworden.
Ja, es war wirklich ein absoluter Zufall gewesen. Ich habe einen Abend, ich habe hier 50% gearbeitet am Naturmuseum in St. Gallen. Und mit dem damaligen Chef von mir, der hat das Gefühl gehabt, du musst jetzt noch ein Diss machen, dann gibt es noch etwas Anständiges aus dir. Und hat mich da auch ein bisschen, gepusht und hat mir auch den Weg bereitet. Und dann war klar gewesen, mit dieser Stelle konnte ich nicht irgendwie ein halbes Jahr in den Regenwald arbeiten, sondern ich musste ja irgendwie die Arbeit und die Promotionsstudien unter einen Hut bringen. Und dann irgendwann habe ich das mit überkommen, dass auch im Thurgau die Sauen so langsam anfangen, ein bisschen Probleme machen oder Aufmerksamkeit.
Das heisst, irgendwie Schnauze ab und den Boden auf?
Ja, leider ist es bis heute noch so, dass man die Sauen zuerst über die Schäden wahrnimmt, die sie im Kulturland aussen machen. Und das ist so, zweifelsohne, das ist auch lästig für die Betroffenen, selbstverständlich. Aber die sind natürlich viel mehr als nur einfach irgendwelche bodenwühlenden Schädlinge mit 100 Kilo Lebendgewicht. Also eine Wildsau, das ist etwas ganz anderes. Und dann, als ich hier mit der Jagdverwaltung Kontakt aufgelassen habe, um mal so ein bisschen die Fühler auszustrecken, haben sie gedacht, was soll denn da? Also sie können schon mit Säuen etwas machen, aber das ist im Moment noch kein Thema. Und dann hat es wirklich den Zufall, weil in dem halben Jahr, wo ich dann so die ersten Konzepte entworfen habe, Literaturrecherche gemacht habe, ist es dann sehr schnell zu einem sehr grossen Thema geworden. Und ich habe wirklich offene, nicht nur Türen, sondern Tore eingerannt. Und da ist dann auch die Finanzierung von der Arbeit ist dann relativ schnell und problemlos gegangen. Und ich habe sehr viel Unterstützung gespürt. Und habe dann die Resultate natürlich auch können. Die haben dann auch eine Anwendung gefunden. Und das ist natürlich toll.
Und heute sind Sie quasi im, mindestens im Kanton Thurgau der Mr. Wildsau, könnte man sagen.
Ja, also man sagt mir sogar der Sauengeisser. Also. Sinone Vero.
Und das stört Sie auch nicht?
Nein, ganz und gar nicht. Also es ist ja auch irgendwo eine Auszeichnung, dass es mir offensichtlich gelingt, die Anliegen und die Themen auch den Leuten zu vermitteln, bei den x Anlässen, die ich schon hatte, und die ganz verschiedenen Gremien, also vom Vortrag bis zur Mitarbeit in einer nationalen Fachgruppe als Wissenschaftler. Und mir geht es aber immer auch um Biologie. Also ich bin so vielleicht der einzige wirkliche Wildschweinvertreter in der Schweiz, wenn Sie so wollen. Wo diese Tiere wirklich auch versucht, ein bisschen ein Image aufzupolieren.
Ja, gibt und gerecht zu werden. Also jetzt zuhause sitzt vielleicht ab und zu ein Bauer, der zuhört und ein Problem mit Wildsauen hat, dann ist da der Fachmann, was man machen kann. Kann sich also bei uns gerne melden. Sie hören es persönlich auf der RS1 heute in der Kantonsbibliothek zu Frauenfeld. Meine beiden Gäste sind der Hannes Geisser, den Sie gerade gehört haben vorher. Er ist der Direktor vom Naturmuseum hier über die Strasse. Und ebenfalls bei uns Hilde Markert, Inhaberin von einem Schuh- und Hutladen hier in Frauenfeld. Und bevor wir auf die Schuhe kommen, die natürlich ein Thema für sich sind. Sie haben vorher gesagt, mit 20, da kommt man dann unter die Haube, hat Ihr Vater einfach mal so angenommen. Bei Ihnen ist das dann ein bisschen anders gewesen. Was ist denn da passiert in Ihrem Leben?
Ja, die Haube hat dann schlussendlich gefehlt. Alles andere war. Ich bin junge Mutter geworden, mit knapp 19. Ich habe einen Sohn. Er ist wunderbar geraten. Und ja, es war doch nicht ganz eine einfache Sache gewesen. Weil das war dann fast ein bisschen eine Familienschande gewesen. Das war nicht so selbstverständlich gewesen, wie das heute ist. Und man hat sich auch gefürchtet, jetzt, dass der Familie eigentlich zu sagen. Also ich habe Schiss von meinem Vater. Dachte, Jesus Gott, wie reagiert der? Also der bringt mich wahrscheinlich um, oder? Obwohl er nach einem Tag war, wo sein Bube am liebsten hatte, oder? Die zwei lieben einander, haben sich, bis der Papa gestorben ist, also haben die eine wahnsinnig schöne Beziehung gehabt zueinander immer. Und ja, es wäre nicht nötig gewesen, da, aber wenn du so jung bist und dann ist das halt, hast du halt gewisse Bedenken, die quasi Schande über die Familie zu bringen. Und es war auch nicht einfach gewesen, weil ich habe mich da entschieden, den Mann nicht zu heiraten, also nicht unter die Haube zu gehen. Und bin dann alleinerziehend gewesen, habe dann gemerkt, dass das nicht so einfach ist, die Finanzen zusammenzubringen. Habe dann auch aufgehört, Schuhe verkaufen. Weil das hat ja auch nicht viel Geld gebracht. Trotzdem hast du vielleicht so 600-700 Franken verdient. Und wie willst du mit dem Geld dann schlussendlich auskommen? Also, ich habe mich entschieden, ich muss jetzt etwas machen, wo ich zu Abend arbeiten kann. Und wo ich ein bisschen mehr Geld verdiene und habe dann gefunden, das Gastgewerbe wäre noch etwas, was mir gefallen würde. Bin auch ins Gastgewerbe gearbeitet, habe dann also so 4-5 Jahre habe ich im Gastgewerbe gearbeitet, habe auch wollen Wirtin werden. Wäre ein grosser Wunsch gewesen, dann hätte mir einfach Spass machen. Ich koche auch noch ziemlich gut, also von dem her gesehen, hätte ich dort wahrscheinlich den Gastig auch noch genügen können. Ist dann aber so gewesen, dass ich gerade in dieser Zeit, in der ich während der Wirtefachschule mache, habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt und er war eher jemand, der so ein bisschen eifersüchtig war. Und ich habe das irgendwo gespürt und gefunden, Wirtin werden mit einem eifersüchtigen Mann ist nicht so gut, oder?
Dann, ja, man muss ja dann doch zu finden und freundlich sein.
Genau. Und dann habe ich gefunden, nein, dann gehe ich wieder auf die Schuhbranche, habe dort gerade einen Job gefunden bei der Bali. Hier in Frauenfeld. Ich habe 16 Jahre für Poly gearbeitet, war dort Geschäftsführerin und hatte eine schöne Zeit. Gehabt, meine,
und seit 1974 sind Sie in Frauenfeld.
Ja. Also ein bisschen vorher schon, eben im Gastgewerbe, das waren 2 Jahre vorher schon. Gewesen, und nachher habe ich dann eben meinen damaligen Mann kennengelernt und bin dann wieder auf die Schuhbranche zurück.
Das würde eine eigene Sendung fühlen. Wie das gewesen ist, eben als alleinerziehende Mutter. Sagen Sie noch 2-3 Sätze dazu, weil es ist wirklich spannend. Sie sagen, und das ist nachvollziehbar, logisch, es ist nicht einfach gewesen. Konkret, was heisst das? Ist duschelt worden?
Ja, selbst auf jeden Fall. Weil da hat es natürlich, das sind vielleicht in dem Dorf, in dem alten Dorf, wo da vielleicht ja Jesus 300-400 Leute gelebt haben, oder? Ist das natürlich auch jeder kennt und das ist ganz klar gewesen, die Hilde ist jetzt halt schwanger und jetzt hat jetzt ein Kind bekommen und ja, das ist dann so.
Aber es hat auch Leute gegeben, die zu ihnen gekannt haben.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das ist, ich habe das auch, es ist nicht so heiß gegessen worden, wie es gekocht worden ist. Das ist klar und natürlich, ich habe in meiner Verwandtschaft, ich habe zuhause nachher die Unterstützung gehabt und ja, ich habe auch eine Zeit lang bei meiner Grossmama gelebt mit meinem Sohn und so hat man sich dann irgendwo durchgeschlagen, oder?
Und haben natürlich auch das Naturell gehabt, um das können
ja,
aushalten.
Ja, das musst du einfach wollen auch, oder? Und ja, es hat auch so weit geklappt.
Themenwechsel.
Ja.
Hannes Geiser, wir haben in der Ankündigung schon gesagt, Sie sind der Direktor vom einzigen Schweizer Museum, das dieses Jahr nominiert ist für den Europäischen Museumspreis. Es gibt, glaube ich, irgendwie 46'000 Museen in Europa. Nicht schlecht.
Ja, ganz nett. Ja. Man muss vielleicht noch ein bisschen einschränken, dass der Wettbewerb in dem Wettbewerb haben nur Häuser können mitmachen, die in den letzten höchstens 2 Jahren neu entstanden sind oder eine grössere Umbauphase abgeschlossen haben. Und dann bleiben vielleicht noch ein paar Hundert oder ein paar Tausend übrig. Also da muss man dann schon wieder ein bisschen Zweck korrigieren. Aber immerhin. Also,
gut, schweizerisch bescheiden.
Ja, Durchgabe sowieso. Aber es ist sicher eine schöne Auszeichnung für die Arbeit, die wir machen.
Was haben Sie denn besonders gemacht in diesen 2 Jahren, wo Sie offenbar umgebaut neu gestaltet haben, um die Jury zu überzeugen, dass das wirklich speziell ist?
Ja, die Frage ist mir ein paar Mal gestellt worden in den letzten paar Wochen. Und eigentlich müssen wir wirklich die Jury fragen. Also ich kann nur Vermutungen. Ich denke, die Jury hat vor allem zuerst einmal unsere Ausstellung, unser Haus überzogen. Wir haben das ganze Haus durchsaniert, haben alle Ausstellungen, die permanenten Ausstellungsteile können erneuern. Und ich glaube, da darf ich schon sagen, die sind sehr gelungen, die sind sehr schön, die sind spannend. Es ist eine Entdeckungsreise, wenn man durchs Museum läuft. Man weiß nicht, was an meinem nächsten Ecken erwartet.
Aber so Museen, das ist ja wahnsinnig schwierig. Der Kampf um Aufmerksamkeit der Leute. Die sind sich heute gewöhnt, Computer an jedem Ecken und so. Und ich bin im Museum, das spielt nicht so. Wie machen sie es denn?
Auf die gute, alte, zuverlässige, analoge Welle, Art, sage ich immer. Also Computer ist das, was es im Alltag umgibt. Und ich denke, es wäre falsch, wenn wir als Museum auch noch irgendeine grosse PC-Show abfräsen, weil da können wir gar nicht mithalten über längere Zeit. Darum machen wir es ganz einfach. Wir versuchen, die Leute oben abzuholen. Ich benutze den Begriff «entschleunigen».
Und eben, wenn Sie die Wildsau, die Sie hier gesehen haben, beschreiben oder sich vielleicht in Erinnerung rufen, wie hat das Präparat auf Sie gewirkt, dann ist das wahrscheinlich deutlich spektakulärer gewesen, wie irgendeine super tolle Multimedia-Installation. Also ich denke, unsere Präparate, unsere Objekte sind so stark, die brauchen den ganzen technischen Firlefanz und Schnickschnack nicht.
Ja.
Im Gegenteil.
Und Sie erklären das Zeug auch. Da kommen die Leute. Was ist das Publikum vom Museum? Das ist breit, oder?
Ja, das ist also extrem breit. Vom Vorschulschüler, Schülerin bis zum Student von der Fachhochschule oder von der Universität. Vom kaum schwätzenden Kleinkind bis zum Hochbetagten. Das ist das ganze Spektrum. Und das ist sicher auch das Spannende daran, dass man sich auf die Leute immer wieder muss auch einlassen muss. Vor allem auch, zum Beispiel, wenn es konkret um Führungen geht. Das ist da, wo ich nach wie vor mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut macht, wo für mich auch das Kern von der Museumsarbeit ist.
Jetzt gibt es gewisse so Naturmuseen, ich denke zum Beispiel an das Naturama zu Aarau, die sind halb auf dem Weg zum Zoo. Also natürlich nicht Elefanten, aber es gibt ja viele kleine Tiere, die man da ausstellen kann, oder? Und Bienen hat es nur einen Ameisenhaufen.
Ja, so ganz denn doch nicht, oder? Also wir haben dann
also... Also ein Lebige?
Ein Lebige, der ist sogar besonders, ja. Wir haben aber auch noch Fisch, wir haben Kott, wir haben Feuersalamander und Kellerrasseln. Wer hält denn schon Kellerrasseln mit sehr viel Leidenschaft und Mühe, oder? Aber es ist schon so, es ist ein Trend gewesen, in den Naturmuseen immer wegzukommen vom Präparat zum lebendigen Tier. Und heute, denke ich, schlägt das Pendel ein bisschen wieder zurück, weil man einfach merkt, das Museumsgebäude bietet nicht die Infrastruktur, die sie brauchen, um lebendige Tiere artgerecht und so zu halten, dass es den Leuten auch gefällt.
Man muss ja dann auch Zoowärter haben, quasi.
Ja, das Naturama hat, glaube ich, Tierpfleger angestellt und nicht mehr Präparatoren. Und das ist, denke ich, funktioniert an dem Ort sehr gut. Das ist hier auch der richtige Entscheid gewesen. Ist für uns aber einfach nie in Frage gekommen, weil wir einfach die Räumlichkeiten auch nicht dafür haben und letztendlich auch nicht die Ressourcen, um das nachher zu unterhalten.
Ja. Und wann erfahren wir, ob Sie den Museumspreis auch gewinnen?
Heute genau in 2 Monaten. Wäre es denn so weit? Würde ich dann irgendein paar SMS verschicken oder so? Wobei ich muss ehrlich sagen, ich gehe nicht davon aus, dass wir da eine Chance haben, weil es sind über 40 andere Museen noch im Rennen aus ganz Europa. Da hat es auch sehr grosse nationale Häuser drunter. Und da backen wir schon sehr kleine Brötchen.
Aber es ist einfach schön dabei zu sein, oder?
Genau. Und man kann dann auch bei dieser Gelegenheit mal ein Haus in einem internationalen Publikum präsentieren. Und kann sicher der einen oder anderen Kontakt knüpfen. Und das ist schon toll.
Und Sie haben gedacht, wo Sie die Meldung bekommen haben, nominiert. Ja, schön, aber sind ein bisschen überrascht gewesen, dass das auch viele Leute interessiert hat?
Ja, also ich habe mir überlegt, also natürlich haben wir uns gefreut, das ist klar. Und dann kommt so eine Frage immer auch um eben Stichwort Aufmerksamkeit, geht man mit so einer Mitteilung an die Medien? Und dann habe ich lang hin und her gewährleistet und das Gefühl gehabt, ja, sollen wir jetzt? Und habe dann etwas gemacht, eine kleine Mitteilung rausgelassen und da hat dann schon dieses und jenes ausgelöst und hat sehr grosses Echo erzeugt. In den Medien selber, aber dann schön auch, was mich noch fast mehr gefreut hat, aus unserem Publikum aus. Ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Es haben sich sehr viele Leute auch mitgefreut, dass uns in Frauenfeld das gelungen ist.
Jetzt drücken wir den Daumen, dass es vielleicht sogar noch weitergeht. Frau Markert, Schuhe und Hüte. Sie ist zwar schon 20, ob es für die Hüte noch lange, das weiss sie nicht. Aber Schuhe, ich meine, das ist ja ein Riesenthema. Schauen Sie den Leuten als erstes schon auf die Schuhe?
Nein, die Augen.
Die Augen?
Ja, ich schaue immer zuerst in die Augen.
Dann sieht man noch mehr.
Ja.
Weil, das ist übrigens auch sinnvoll. Wir sind ein Augentier, sage ich einmal immer, oder? Die wichtigste Gegend in einem Präparat, das Wichtigste als guter Präparat, und man muss ein gutes Gesicht machen und gute Augen.
Weil instinktiv.
Man schaut auch an einem Spitzmäuschen zuerst in die Augen, okay. Auch wenn es schwierig ist und nicht auf die Füße.
Ja, gut. Ja. Und zudem natürlich, wenn ich nachher auf die Füße schaue und ich sehe so richtig gebrauchte Schuhe,
ja,
da freut mich natürlich außerordentlich, weil dort ist natürlich wieder Zeit für einen Wechsel mal, oder? Und, ja.
Aber die guten Kunden sind ja nicht die mit den gebrauchten Schuhen.
Nein, also doch, die eben auch. Aber es gibt halt verschiedene Verbraucher. Und zwar die, die es einfach kaufen aus Spass. Die einen haben eine Yacht, die anderen gehen in die Ferien und die anderen haben halt mehrere hundert Perle Schuhe. Und ja, klar, bist glücklich, wenn du ein paar sonnige Kunden hast, aber auch, also wir haben jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Stammkunden, weniger Laufkunden. Also ich muss sagen, die Frauenfelder kaufen bei mir schon, Gott sei Dank. Ich bin richtig glücklich darüber, weil es ist nicht selbstverständlich. Manchmal ist auch fremdes Brot schmeckt besser, oder? Aber mein Brot gefällt unseren Kunden.
Sie haben gesagt, es gibt Leute mit mehreren hundert Paar Schuhe. Ja. Mich interessieren natürlich die. Weil ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich schon auch ein paar Frauen, die ein paar Schuhe haben. Um es jetzt mal vorsichtig zu sagen.
Wäre ich jetzt natürlich froh, wenn Sie denen meine Adresse
weitergeben. Ich bin überzeugt, Sie brauchen die gar nicht. Die gibt es eben auch im Frauenfeld. Okay. Die kommen bei Ihnen in den Laden. Gibt es auch die, also ich kenne auch solche, die sagen, ich habe irgendwie einen Frust gehabt im Alltag und dann bin ich mir ein paar Schuhe gekauft und ist es mir besser gegangen.
Ja. Ja, das gibt es
auch. Das kennen Sie,
das Phänomen? Ja, das kenne ich sehr gut und das ist ja auch, finde ich, spart der Psychiater, oder?
Also ich habe nicht erwartet, dass Sie mir sagen, ja, das finde ich komisch.
Nein, das gibt es schon. Es ist auch sicher in einem Geschäft, so wie ich habe, es ist auch ein Begegnungsort geworden mit den Jahren. Die Leute können auch manchmal einfach Hoi sagen oder Grüezi sagen. Sie drehen eine Runde, schauen ein bisschen vor. Und ja, manchmal gibt es halt dann. Und manchmal ist auch wirklich das Schuhe kaufen fast zweitrangig. Das Gespräch, das man mit den Leuten führt. Gerade wenn jetzt jemand so kommt, wie Sie jetzt gesagt haben, dass er einen Frust hat, oder? Dann möchte er über den Frust vielleicht reden und das darf er auch bei uns. Und man ist schon Vertrauensperson zu diesen Leuten auch, nicht nur einfach der Verkäufer.
Schuhe und Füße sind ja auch noch etwas Intimes, oder?
Ja. Ja, da hat es seit Menschengedenken hat's auch immer so Objekte gegeben, wo die Leute, also früher hat es so schöne Trinkfäße gegeben, wo die Frauen den Mann geschenkt haben, oder, wo in Form von einem Schuh oder von einem Fuss gewesen sind. Hat zum Beispiel etwas ganz Lustiges, das Flohbeindli. Das ist da, wo es mit der Hygiene noch nicht so klar war wie heute, oder? Haben sie da im Busengräbli, da haben die Frauen so ein Stiefel gehabt und dort war es gefüllt mit irgendetwas, wo die Flöhe auch gerne hatten, dass sie ein bisschen Ruhe hatten und dann sind die Flöhe dort in das Siblinen gewandt. Ja, da gibt es ganz verrücktes Zeug. Ich habe zum Beispiel eine Schuhminiaturensammlung, die etwa 1000 verschiedene so, Schuhobjekte hat. Also das zeigt ja schon, dass das einfach etwas ist, was nicht nur als Schuhe zum Anlegen eigentlich, wichtig ist. Oder? Ja.
Wie haben Sie es mit den Schuhen? Wo und wie tun Sie... Also es ist schon eher ein Frauenphänomen, die Schuhe, oder?
Ja und nein, also ich habe übrigens heute einen Schuh von der Hilde, dass das alle sehen, oder? Und ihr Problem ist wahrscheinlich mehr, deine Schuhe sind so gut, die habe ich jetzt wirklich seit 5 Jahren. Und jetzt muss er dann wieder mal neu bereift werden. Ja. Und ich lege ihn aber viel an, Hilde. Er ist wirklich,
das ist manchmal mein Verhängnis. Ja, ich habe also gute Schuhe, ja, die heben einfach zu lang.
Aber eben, wenn man gerne Schuhe hat, dann hat man...
Dann kannst du nur dich mit guten umgehen.
Ja. Und dann hat man effektiv, also ich auch gern lieber mehr als ein paar gute Schuhe. Und es gibt ja auch verschiedene Bedürfnisse.
Das ist so.
Hey, man bewegt sich den ganzen Tag auf diesen Füßen, oder? Ein Leben lang. Und man tut ihnen doch eigentlich relativ wenig Beachtung schenken. Also ich kann das vielleicht sogar sagen, ich gehe sogar ab und zu mal zu einem Podologen. Hilde, das wird dich freuen.
Ja.
Nicht zum Nägelrot anmalen, sondern ich habe zwei böse, grosse Zechennägel und die kann ich nicht immer selber schneiden und dann muss man ab und zu. Und dann merkt man aber, der macht dann so einen Full-Service, Rundum-Service. Und nachher, die nächsten Tage, läuft man mehr auf Wetterli, oder? Das ist wunderbar. Und es gibt ja Fussreflexzonenmassage. Also ich glaube, die Füße, die zwängt man meistens in gewisse Sachen rein. Wenn ich jetzt hier in die Runde schaue, auch als Nichtschuhe mache. Also. Der Mensch ist ein Solentier und da hat es gewisse Leute, die haben das Gefühl, sie müssen als Zehentier oder als... Das finde ich nicht gut.
Das ist schon recht, das sieht schön aus. Das tut mir unter ganz etwas anderem abökeln.
Auf die Idee kommen
wir mal. Es gibt einfach Schuhe, die gut sind für den Fuß. Und dann gibt es solche, die gut sind fürs Gemüt. Und das sind halt die Säben meistens, die halt noch ein bisschen schöner aussehen als die anderen. Und wenn man partout will so aussehen, kann man natürlich auch auf Stilettos laufen. Aber das geht unbedingt.
Da frage ich mich dann schon, wie gut dass die fürs Gemüt sind. Oder am Anfang fühlst du dich vielleicht wohl damit, aber wenn du es nach 3 Stunden im Kreuz hast, los, dann ist es dann nicht
neu. Im Gemüt. Habe ich ganz etwas Schreckliches, wo ich also im Moment sprachlos war, was bei mir in einer Seltenheit ist. habe ich gehört, dass, man, dass die Frauen, die so ein bisschen auch mit den ganz grossen, dicken Lippen, und, wo man ja jetzt so ein bisschen sieht, auch im Fernsehen, und dann Stilettos, die doch auch schon ein gewisses Alter haben, dann habe ich mich immer gefragt, wie halten die das aus? Weil ich bin früher auch eher eine, weil ich klein bin. Da bin ich immer ein bisschen auf höheren Absätzen gelaufen. Und habe es auch gerne getan und habe mich auch wunderschön gefunden damit. Heute bin ich froh, dass ich nicht mehr muss. Und die machen heute etwas ganz verrückt. Sie tun sich die Füße unempfindlich spritzen. Das ist der neueste Gag im Fall. Ich habe mich halb hintersinnet und habe wirklich einen Augenblick nichts mehr können sagen. Ganz etwas Verrücktes, oder? Ja, dann können sie so laufen. Ja, sag mal.
Jetzt haben sie nicht nur Schuhe, sondern auch Hüte, ja, in ihrem Laden. Hüte braucht man ein bisschen weniger häufig. Also der Herr Geisser und ich, die nicht mehr so viel Haar haben, sind im Sommer froh, wenn man einen Hut hat. Aber wir legen natürlich nicht einen Hilde Market-Hut oder einen Queen Elizabeth-Hut an. Was für Hüte?
Grosser Fehler.
Gross?
Ja, ich habe wunderschöne Herrenhüte.
Ja, ich also habe ich auch einen. Also, da muss ich also schon zu meiner Ehrrettung sagen, Hildes Hut grenzt mein Haupt, oder? Im Sommer. Gell, und er ist gell, toll, er ist wirklich toll. Ja.
Nein, ich habe auch einen Hut. Ich bin auch ein Hutträger. Aber ich meine jetzt die richtige Hutmode ist in dem Sinn nicht so, wie soll ich sagen, breit aufgestellt wie die Schuhmode.
Ja, wie bin ich auf den Hut gekommen?
Zum Beispiel, das wäre eine Variante.
Ich habe eine Vorliebe, und zwar, ich tue gerne nähen. Habe ich früher schon gerne gemacht, weil meine kleinen Geschwister, die Mädchen, die sind alle wie Prinzessinnen nebeneinander gelaufen. Ich habe den Läden geschaut, was es Schönes ausgestellt hat, dann habe ich denen die Kleidchen einfach gerade gemacht. Ich habe das irgendwo einfach können. Ich will es einfach wollen können, oder? Und dann hat die Mama wieder einmal ein Kind bekommen, im Februar. Hat uns kein Fasnachtsgewändchen machen können. Und dann habe ich 5 Franken bekommen und durfte zu der Frau Kähli im Dorf. Die hatte ein Kostümverleih gehabt. Und dann bin ich gar nicht mehr nach Fasnacht. Ich war einfach bei der Frau Kähli, habe alle die Kostüme angeschaut und habe mir einfach vorgestellt, wenn ich mal gross bin, mache ich das auch. Ich habe es gemacht. Habe ein Kostümverleih gehabt, manches Jahr. Habe dann immer Hüte machen. Und die Hüte waren wohl wunderschön gewesen, aber hast du es einfach nicht können anlegen, sie sind nicht gesessen. Da hatte ich eine Kollegin, die hatte eine Schwester, die hat geheiratet und hat sich bei einer Modistin in Schaffhausen einen Hut machen lassen. Die Modistin hat einmal einen Kurs ausgeschrieben, wie frische ich meine Hüte auf. 5 Franken den Nachmittag. Die Kollegin und ich haben alle Hüte, die wir gefunden haben, verschiedene Qualitäten in eine Tragtasche reingepackt, haben uns angemeldet und sind gegangen. Es waren noch mal etwa 3-4 Frauen dort, die hatten nicht einmal einen Hut dabei. Dann haben alle unsere Hüte aufgefrischt und es hat uns fasziniert. Und gesagt, wir gehen nicht raus von da, bis sie uns gesagt hat, sie lernt uns Hüte machen. Und das haben wir natürlich auch geschafft. Und das war gerade so in dieser Zeit, in der ich dann bei Bari aufgehört habe, weil Bari war dort in einer schwierigen Zeit. Muss ich nicht näher werden, wissen die meisten Leute wahrscheinlich auch. Zuerst haben sie so ein bisschen die guten Geschäftsführer abserviert und nachher werden dann die guten Frauen auch noch dran kommen, die sie anstelle von denen eingestellt haben. Und ich bin dann einfach so, ich habe gesagt, ich gehe selber freiwillig, bevor ich gehen muss.
Und dann dort sind die Hüte gekommen.
Genau.
Aber jetzt heute, die Hüte, die sie verkaufen, sind das selber gemachte Hüte, wo man kann kommen und sagen, ich will etwas in dem und dem Stil? Oder gibt es auch Hüte einkaufen, die Schuhe machen sie ja nicht selber?
Nein. Also es ist schon so, dass ich die Hüte zum Teil selber mache, auch viele Änderungen mache. Heute habe ich am Anfang immer eine Kollektion selber gemacht. Aber es ist so, dass jetzt wieder sehr, sehr viele Hüte zu kaufen gibt. Der Hut ist wieder Mode. Und wenn der Hut Mode ist, dann gibt es auch Hüte zum Kaufen. Ja. Und das hat es hier natürlich nicht so gegeben. Und heute ist der grösste Teil, den ich hier nicht einkaufe und dann etwas ganz, ganz Besonderes will, dann mache ich auch mal etwas. Ich hätte ja gar nicht mehr Zeit dazu eigentlich, weil ich bin sehr an der Front, also man trifft mich jeden Tag auch im Geschäft.
Stichwort Zeit dazu, wir haben schon wieder geheimen, wir sind fast am Schluss. Über die Musik haben wir nicht geredet, Herr Geisser. Wir haben nicht einmal gesagt, was für ein Instrument.
Saxophon.
Heute ist ein wunderschöner Tag, mindestens hier in der Ostschweiz noch. Was machen Sie noch heute? Sax spielen zum Beispiel?
Ja, ich sollte. Wir haben nächsten Freitag ein Konzert mit unserem Jazz-Trio und da muss ich mich noch ein bisschen auf Vordermann bringen und da ist das Üben A und so. Also vielleicht schaffe ich es auch noch, um eine Stunde üben heute. Aber ich will natürlich auch noch von außen bei so schönem Wetter, solange der Föhn hält. Das muss sein.
Das muss sein.
Aber ohne Sax geht es nicht bei mir.
Das ist wirklich ganz ein wichtiger Teil.
Ja, da ist es. Also das ist mein zweites Leben, meine zweite Seele. Ich weiß auch nicht, wie man dem soll sagen. Es ist ohne da wäre ich glaube nur ein halber Mensch. Und ich versuche auch immer, mir die Zeit frei zu schaufeln. Und versuche auch irgendwo das Level zu behalten und an meine Grenzen zu gehen im Rahmen von dem, was man einfach kann als guten Amateurmusiker.
Super. Ein Satz noch, was machen Sie heute, Frau Market, bei diesem schönen Wetter?
Sicher in meinen wunderbaren Garten rausgehen und ein bisschen schauen, ob es dort noch Türsästchen hat oder dort noch Türsästchen. Also ja, ich habe einen Garten, ich mache noch Bonsai.
Und ein Satz werden... habe ich gesagt.
Das geht fast nicht bei mir.
Also, es hat sicher noch viele Leute mit einem Garten oder wenigstens mit einem Balkon, die bei dem schönen Wetter mal schauen, was eigentlich da Tür geworden ist. Ich danke Ihnen beiden fürs Gespräch und allen fürs Zuhören. Schönen Sonntag miteinander.
Radio-Talkshow persönlich live aus der Bibliothek Thurgau zu Frauenfeld. Mein Kollege Daniel Hitzig, der hat mit der Hilde Market geredet. Sie ist Inhaberin von einem Schuh- und Hutladen und mit dem Hannes Geisser, Kurator vom Naturmuseum. Technik Rolli Fatzer und Björn Müller. Das nächste persönlich, das ist wieder live aus dem Berner Oberland. Deres Eis ist im Hotel Regina zu Mürren. Zu Gast sind Anne-Marie Götschi, Produktmanagerin zu Mürren, und der Bruno Durer. Er ist Notarzt bei der Air Glacier Lutherbrunnen. Das persönlich moderiert am nächsten Sonntag zu Mürren die Katharina Kilchenmann. Ja, und wenn Sie jetzt nur noch den Schluss gehört haben und das Gefühl, Sie hätten da jetzt eine grausam, muntere, gute Sendung verpasst, die Radio Talkshow persönlich, die kommt heute nochmal am Abend nach der 10 hier auf deres Eins. Und sonst empfehle ich Ihnen das Internet deres1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.